Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle wird nun wieder über den Schutz kritischer Infrastruktur diskutiert. So sollen Betreiber von Flughäfen Drohnen eigenständig abwehren können. Außerdem müssten Zuständigkeiten geklärt werden, heißt es von einigen Innenministern der Länder. Nach dem Vorfall gestern sprach Bundesinnenminister Dobrindt von einem hybriden Anschlagsszenario. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernahm die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen.
Auch einen Tag später bleibt noch viel unklar. Ein Bericht, wonach eines der Frachtflugzeuge, neben dem die Drohne gefunden worden ist, Munition an Bord hatte, bestätigt sich nicht. Innenminister Dobrindt sprach gestern Abend von einer neuen Gefahrenqualität.
Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
Ermittler gehen davon aus, dass keine Amateure am Werk waren und dass militärischer Sprengstoff verwendet worden ist. Inzwischen hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Mit einer Einschätzung, wer hinter dem Anschlag steckt, ob es Russland ist, damit halten sich Verantwortliche bislang zurück. So auch der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste kontrolliert.
Vom Muster her gibt es natürlich große Überschneidungen zu früheren Vorfällen. Und auch, dass hier die ukrainischen Antonov-Flugzeuge standen, passt natürlich auch ins Bild. Es spricht manches dafür, vielleicht sogar vieles dafür, aber umgekehrt ist es auch oft so, nichts ist so, wie es scheint.
In den vergangenen Monaten hat es weit mehr als 100 Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen gegeben. Die 8 großen Airports sollen deshalb mit Detektions- und Abwehrtechnik der Bundespolizei ausgestattet werden. In Leipzig-Halle ist das nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch nicht passiert. Auch in der Nähe von Kraftwerken oder Raffinerien wurden immer wieder Drohnen gesichtet. Diskutiert wird deshalb, ob Betreiber kritischer Infrastruktur selbst Drohnen abwehren dürfen sollten, etwa mit Störsendern oder Fangnetzen.
Die Polizei wird nicht jede kritische Infrastruktur, sei es Bundes- oder Landespolizei oder Bundeswehr, nicht jede kritische Infrastruktur zeitnah schützen können oder mit Detektions- oder Abwehrmöglichkeiten vor Ort sein.
In den vergangenen Monaten hat sich Innenminister Dobrindt bei der Drohnenabwehr entschlossen gezeigt. Er hat mehr Befugnisse für Bundespolizei und Bundeswehr durchgesetzt und eine Drohnenabwehreinheit eingerichtet. Verhindern konnte all das den Angriff in Leipzig nicht. Woran es zu fehlen scheint, ist eine ausreichende Ausrüstung mit Detektions- und Abwehrtechnik.
Knapp 1,5 Jahre ist es her, dass ein Mann mit einem Auto in eine Gewerkschaftsdemonstration in München fuhr. Dabei tötete er eine Frau und ihre 2-jährige Tochter. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Das Oberlandesgericht München hat den Mann nun zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld des heute 25-jährigen Afghanen fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit unwahrscheinlich.
Franz Schütz ist stellvertretender Geschäftsführer von Verdi München. Am 13. Februar vergangenen Jahres führt er als Versammlungsleiter den Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt. Die Seidelstraße hoch Richtung Königsplatz. Dann kommt es zum Anschlag.
Ich habe diesen Aufprall gehört und ich dachte mir im ersten Moment, weil ich habe es ja nicht gesehen, jemand ist gegen die Ampel gefahren oder gegen ein Verkehrsschild. Und ich drehte mich dann um und dann sah ich schon dieses Auto und die Menschen letztendlich auf dem Boden.
Gegen 10.30 Uhr fährt der Afghane Farhad N. in die Menschenmenge. Dafür überholt er 2 Polizeifahrzeuge, die hinter dem Demonstrationszug herfahren. An dieser Kreuzung kommt der weiße Mini zum Stehen. Eine 37-Jährige und ihre 2 Jahre alte Tochter sterben. Mehr als 40 Menschen werden verletzt. Das Oberlandesgericht München hat Farhad N. heute unter anderem wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt, auch wegen seines islamistisch-religiösen Motivs.
Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte die ihm völlig unbekannten Teilnehmer an der Demonstration instrumentalisiert hat, um gegen die Behandlung von, aus seiner Sicht schlechte Behandlung von Muslimen in der Welt, ein Zeichen zu setzen.
Franz Schütz hat den Prozess teilweise mitverfolgt. Das Urteil bringe die Toten nicht zurück, sagt er. Er und viele andere bei Verdi wollen deshalb den Fokus weiter auf die Opfer richten auf ihre körperlichen und seelischen Wunden.
Der Rhein ist die wichtigste Binnenwasserstraße Europas. Hunderte Schiffe sind täglich auf Deutschlands längstem Fluss unterwegs, normalerweise. Denn seit Wochen sieht der Rhein an vielen Stellen eher so aus. Wegen des Niedrigwassers kann kaum noch Ladung transportiert werden. Das stellt die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Wie die Situation bewältigt werden könnte, darüber hat Verkehrsminister Bilger heute mit Vertretern aus Industrie- und Logistikbranche gesprochen.
Im Rhein messen Markus Neumann und seine Kollegen vom Schifffahrtsamt Köln die Wassertiefe der Fahrrinne. Etwa 2,70 Meter. Eine schlechte Nachricht für Tankschiffe wie dieses. Wenn es voll beladen wäre, bräuchte es 3,40 Meter plus einen Sicherheitsabstand zum Grund.
Darum lohnt es für das Schiff gar nicht zu fahren. Weil wahrscheinlich ist der Spritverbrauch höher in der Summe als das, was er drinnen hat.
Schifffahrtsverbände und Industrie sind besorgt. Deshalb heute Krisentreffen im Verkehrsministerium in Bonn. Kurzfristig will Bundesminister Bilger mehr Güter auf Schiene und Straße verlagern. Dafür solle teils das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ausgesetzt werden. Langfristig müsste die Fahrrinne im Rhein ausgebaut werden.
Jeder Zentimeter mehr Fahrrinnentiefe bedeutet am Ende mehr Ladung auf dem Schiff. Mehr Ladung auf dem Schiff bedeutet weniger zusätzliche LKWs auf unseren Straßen.
Vertreter von Wirtschaft und Binnenschifffahrt begrüßen die Vorschläge. Für ausgedehnte Dürreperioden aber reiche das nicht aus.
Da müssen wir über ganz andere Flussregelungen sprechen, Wasserstauungen sprechen, damit uns im wahrsten Sinne des Wortes im Rhein nicht das Wasser wegläuft.
Eine Rheinvertiefung sehen Umweltverbände kritisch.
Auf lange Sicht kann das einfach nicht die Lösung sein, dass man sozusagen dem Klimawandel hinterherarbeitet mit bautechnischen Maßnahmen, sondern man muss sich langfristig überlegen, wie man die Schifffahrt auf eine bessere, ja, besser darauf einstellt, auf diese Situation.
Etwa mit niedrigwassertauglichen Schiffen. Die will der Bundesminister jetzt weiter fördern.
Die Auswirkungen des Klimawandels spüren momentan viele Menschen in Europa. Zahlreiche Regionen sind von teils extremer Hitze betroffen, mit Temperaturen von über 40 Grad. In Italien hat das Gesundheitsministerium für alle 27 Großstädte des Landes die höchste Warnstufe ausgerufen. Das bedeutet extreme Hitze verbunden mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Behörden warnen, die Situation könne auch für junge und gesunde Menschen gefährlich werden. Eine Woche ist es her, dass zehntausende Menschen die Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta überwunden haben. Nach Regierungsangaben ist die große Mehrheit der Geflüchteten inzwischen zurückgekehrt. 1200 minderjährige Migranten sollen sich jedoch noch in Ceuta aufhalten. Viele Menschen suchen weiterhin nach ihren Angehörigen.
Tag für Tag stehen Mütter an der marokkanischen Grenze zu Ceuta, warten auf ihre Söhne oder Töchter und hoffen, dass die, wie so viele andere, doch noch zurückkommen oder zumindest überlebt haben. Wie diese jungen Männer, die im Barrio Príncipe in Ceuta Hilfe bekommen und ihre Daten hinterlassen. In der Nachbarschaftsinitiative lässt der Andrang seit einer Woche nicht nach. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wir bitten überall um Hilfe. Wir benötigen Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. Mindestens 1200 unter 18-jährige Migranten sollen noch in Ceuta sein, schlafen teils auf der Straße. Die Unterkünfte reichen nicht aus. Zurückgeführt werden dürfen sie als Minderjährige nicht, es sei denn, die Familie meldet sich. Tatsächlich gibt es in diesem Fall sehr viele sogenannte Rückforderungen von Eltern. Die Übergabe ist allerdings nicht sofort möglich. Dafür gibt es ein Verfahren, um das sich die Sozialdienste kümmern. Am Strand von Ceuta, auch hier schlafen seit Tagen Menschen, warten, wie es für sie weitergeht. Die Erwachsenen können Asyl beantragen, mit unterschiedlichen Aussichten, je nachdem, woher sie kommen. In Ceutas Innenstadt ist der Alltag zurück, aber die Ereignisse haben Spuren hinterlassen. In Ceuta ist noch keine Normalität eingekehrt, denn es sind immer noch zwischen 3.000 und 5.000 Menschen hier, die an jenen verhängnisvollen Tagen Ende Juli eingereist sind. Tage, die auch die Mütter an der Grenze nie vergessen werden, noch haben sie Hoffnung.
Russland setzt seine heftigen Angriffe gegen die Ukraine fort. Betroffen war vor allem der Osten des Landes. Dabei wurden mindestens 8 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. So starben im Gebiet Charkiw 2 Menschen bei einer Drohnenattacke auf einen Bahnhof. Die Ukraine nahm ihrerseits wieder Ölraffinerien tief im Innern Russlands ins Visier. Getroffen wurde eine Anlage etwa 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. 81 Jahre nachdem die japanische Stadt Hiroshima von einer Atombombe der US-Armee zerstört wurde, haben dort heute Menschen aus vielen Ländern der Opfer gedacht. Um 8.15 Uhr im Friedenspark und an vielen anderen Orten im Land Stille. Vor Überlebenden und Vertretern von Friedensorganisationen bekräftigte Japans Premierministerin Takaichi, dass sich ihre Regierung weiter für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen wolle. Hiroshimas Bürgermeister kritisierte die Großmächte wegen der aktuellen Kriege und forderte, Atomwaffen nicht länger zur Abschreckung zu nutzen. Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen ist angespannt. Die Versicherungen müssen mit ihrem Geld möglichst wirtschaftlich umgehen. Nun zeigen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, mehrere Krankenkassen und kassenärztliche Vereinigungen haben in fragwürdige Fonds investiert und dabei hohe Summen verloren.
Es sind bis zu zweistellige Millionenbeträge. Krankenkassen und kassenärztliche Vereinigungen haben das Geld in ein fragwürdiges Finanzprodukt gesteckt, den spekulativen Verius-Fonds, der in Immobiliengeschäfte investiert. Ein großer Teil des Geldes weg, quasi ein Totalverlust. Die kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat 40 Millionen Euro in den Fonds gezahlt und verloren.
Die Vorgänge im Sinne von Anlagen bei der Verius durch Gelder von Krankenkassenversicherten war ein Vorgang, der hätte so meines Erachtens nie stattfinden dürfen. Das Sozialgesetzbuch 4 sieht ganz klar vor, dass Anlagen von so Krankenkassen und Versicherungsträgern nur in Anlagen erfolgen dürfen, die sicher sind und die im Grunde keine Risiken beinhalten.
Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ gingen so mindestens 220 Millionen Euro verloren. Am meisten bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, rund 50 Millionen Euro. Gefolgt von der Kaufmännischen Krankenkasse und der KV Westfalen-Lippe. Viele der betroffenen Einrichtungen argumentieren, dass sie von einer sicheren Geldanlage ausgegangen seien, bei der ein Verlust unwahrscheinlich erschien. Die offiziellen Unterlagen weisen immerhin auf die Möglichkeit eines Totalverlustes hin.
Da wird sehr viel von Risiken gesprochen. Also und zwar nicht nur von geringen Risiken, sondern auch mittleren und hohen Risiken. Also allein das zeigt, dass es eigentlich kein Investment mit einem geringen Risiko war.
Die Höhe aller Verluste? Bislang schwer abzuschätzen. In Finanzkreisen heißt es, dass mehr als eine halbe Milliarde Euro von den Kassen und kassenärztlichen Vereinigungen in dem verlustreichen Fonds angelegt wurde.
Im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen hat es am Mittag einen schweren Straßenbahnunfall gegeben. 25 Menschen wurden dabei verletzt, einige von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtet, war eine Fahrschulstraßenbahn in der Innenstadt nahe der Felddienstarena plötzlich stehen geblieben. Eine weitere mit Fahrgästen besetzte Straßenbahn sei dann aufgefahren. Die Ursache für den plötzlichen Stopp wird nun untersucht. Bei der Schwimm-EM in Paris gab es die nächste Medaille für das deutsche Team. Lena Henschel und Jette Müller holten im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett Bronze. Es ist bereits die 8. Medaille für die deutschen Wasserspringer bei der Europameisterschaft in der französischen Hauptstadt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. August.
In kühlerer Luft macht die Hitze vorübergehend Pause, aber ab Samstag sorgt heiße Luft aus Südwesten wieder für Temperaturwerte über 30 Grad. Die Nacht beginnt im Südosten mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Auch im Norden gibt's hier und da Schauer, die dort auch morgen noch unterwegs sind. Sonst ist es oft sonnig. Südlich der Donau tauchen hier und da Wolken auf und am Nachmittag sind an den Alpen lokale Schauer oder Gewitter möglich. In Oberbayern heute Nacht nahe 20 Grad, in einigen westlichen Berglagen dagegen nur einstellige Werte. Morgen an der See um 20, im Süden stellenweise um 30 Grad. Samstag überall viel Sonnenschein und es wird erst im Süden Sonntag dann auch in der Mitte heiß und von Südwesten gibt's wieder stellenweise Schauer und Gewitter. Die neue Woche beginnt wechselhafter, aber immer noch sehr warm bis heiß.
Um 22.15 Uhr fragt Jessie Wellmer in den Tagesthemen eine Drohnenexpertin, wie groß die Bedrohung für die kritische Infrastruktur nach dem Sprengstofffund ist. Und wir zeigen, wie in einem großen Feldversuch in Italien die Ausbreitung der Tigermücke gestoppt werden soll. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.